Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin.
Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu Folge 68 Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast. Wir sind wieder einmal vereint, ich freue mich so, Maria.
Ja, das hat mir sehr gefehlt beim letzten Mal und wir sind nicht nur vereint, sondern wir haben auch den perfekten Raum in der Stabi Berlin gefunden. Das könnte nicht besser sein. Alles klappt heute. Technik klappt, wir klappen.
Sehr schön.
Das Licht klappt, der Ton klappt. Bitte lasst uns wissen, ob der Ton klappt, ob ihr auch so gerne wie wir in der Stabi seid, wenigstens digital. Wir sind es ja wirklich.
Man kann ja auch physisch in die Stabi kommen. Gibt es ja manchmal Anlässe dafür, oder?
Du König der Überleitung. Ja, du bist wirklich super. Wir beginnen Folge 68 mit ein paar Veranstaltungshinweisen.
Damen und Herren, Maria-Christina Piwowarski verkündet die aktuellen Veranstaltung in der Stabi.
Heute ist ja Dienstag, oder? Nee, heute ist Montag.
Heute ist Montag.
Okay, das ist super, weil dann habt ihr noch bis übermorgen Zeit. Unüblich. Ihr müsst nämlich übermorgen schon wieder herkommen. Da gibt es eine Veranstaltung, da habe ich an dich gedacht, lieber Ludwig. Vielleicht musst du wieder herkommen. Die heißt nämlich Quer durch die Stadt vom Moloch zur Utopie. Hm. Barrikaden, Demos, ziviler Ungehorsam. Was lernen wir aus 175 Jahren Straßenprotest? Oh. Am Mittwoch, am 20.11. um 18.30 Uhr im Fontanesaal. Das wäre der erste Veranstaltungstipp aus der Stabi. Der zweite ist ein bisschen spezieller. Der heißt nämlich die Schreibmeisterbücher der frühen Neuzeit und ihre Schriften. Es gibt einen Vortrag mit Praxisdemonstration von Petra Rüth und es gibt Gratis-Eintritt sowieso, aber es gibt auch Gratis-Ausleihe von Gänsefedern und Tinte am Donnerstag, am 21.11. um 18 Uhr im Humboldt-Saal.
Da kann man seine Weihnachtskarten dann schon schreiben.
Da kann man auch viel lernen, glaube ich, über so gebrochene Schriften, über so Frakturschriften und alles, was damit zusammenhängt. Und die dritte Veranstaltung, die finde ich ja persönlich am allerspannendsten, kann aber leider nicht. Aber am 28.11. ist Cedric Essie hier. Das ist Professor in Zürich an der Universität. Und im Rahmen der Reihe Current Affairs, Koalition und Konflikte in den USA, wird er einen Vortrag halten, der heißt Der politische Kampf um Critical Race Theory am 28.11. um 19 Uhr. Hier in der Stabi Berlin. Und da habe ich gedacht, schaut mal, was für drei großartige, unterschiedliche und soweit ich das richtig gecheckt habe, alles kostenlose Veranstaltungen, zu denen ihr kommen könnt.
Ja.
Gibt es sonst noch was Gutes zu sagen?
Ja, für diejenigen von euch, das ist jetzt, also die jetzt zum Beispiel kein Instagram haben, es wäre ein bisschen komisch jetzt, weil alle, die uns zugucken, haben ja wahrscheinlich Instagram. Aber falls ihr das Leuten zum Beispiel empfehlen wollt, die kein Instagram haben oder auch kein Spotify oder irgendwo, ab jetzt sind alle unsere 67 Folgen auch auf YouTube. Einfach, wir haben da einen Kanal, der heißt Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast, ganz innovativ. Und da könnt ihr alle Folgen jetzt auch auf YouTube einmal en bloc anhören. Geht 67,
einmal en bloc.
Genau, 67 Stunden oder sowas. Genau, da sind wir jetzt auch. Und auch diese Folge 68 wird Ende der Woche auch auf YouTube dann da sein. Am besten, ihr abonniert uns da auch, da freuen wir uns und YouTube und überhaupt. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. So.
Ich habe gerade überlegt, jemand hat gesagt, es klingt, als ob es ein bisschen regnen würde. Und eigentlich habe ich gedacht, das ist ganz romantisch. Hm. Wir lassen das jetzt auf jeden Fall so. Also vielen Dank für eure Geduld und euer Verständnis.
Sag mal, rauschst du oder ist es der Podcast?
Ja, rauscht ist halt der Preis für gute Literaturempfehlungen. Haben wir die besten FollowerInnen der Welt? Es ist wirklich ein unfassbares Geschenk. Jedes Mal wieder denke ich das. Eigentlich wolltest du noch was zur Weihnachtsfolge sagen, bevor du den Weihnachtsfolge machst.
Ja, Weihnachtsfolge, nächste Folge. Als es die letzten Jahre Blau-Schwarz Berlin bei YouTube hochgeladen habe, ist mir aufgefallen, dass wir in der Weihnachtsfolge ja immer irgendeinen Special-Kram machen. Und Maria und ich haben uns dann überlegt, was wir jetzt für die nächste Folge da uns wieder so Sonnenfest-Feiertägliches einfallen lassen können. Und wir haben beschlossen, dass wir einfach ein paar mehr Bücher beim nächsten Mal besprechen. Wir können noch nicht so genau sagen, wie viele, weil wir nicht genau wissen, wie lange wir an den einzelnen jeweils sprechen wollen. Aber es sind ausschließlich Empfehlungen. Also wir empfehlen euch einfach ganz viele Bücher aus allen möglichen Genres und hoffen, dass wir euch da auch noch ein bisschen Weihnachtsgeschenke technisch, Jahresendfest technisch inspirieren können. Und deswegen wird die Folge auch schon am 10. Dezember live ausgestrahlt hier aus der Staatsbibliothek zu Berlin. Genau, und während die Maria jetzt
durch die Lyrik blättert,
uns in die Lyrik führt, führe ich uns in den Weißwein, Grauburgunder von Jochen Übel.
Oh, sorry, aber wir haben gerade schon wieder was gelernt. Ja. Aber Estellchen sagt gerade immer daran denken, hoffe, mein Wissen ist da nicht veraltet. Bei 100 Follows kriegen Sie eine echte YouTube-URL und das sieht dann noch hübscher aus.
Oh.
Das wollen wir gerne. Dann. Danke. Danke, Sarah. Danke überhaupt an euch alle. Cheers, Prost auf euch und auf Folge 68.
Okay, dann auch,
68.
Dass wir bald 100 Dingsies bei.
Ja, ist auch wieder sehr süß, so von vorne anzufangen. Ne?
Cheers. Gute
Cheers.
Folge.
Gute Folge.
Gut, dass wir mal wieder so anstoßen können.
Oh. Hast mir auch gefehlt beim letzten Mal. Der Wein könnte ein bisschen kälter sein. Aber ist meine Schuld.
Muss man aufs Fenster putzen.
Nee, nicht. Das lohnt sich jetzt nicht.
Dann mir eine.
Ich rede jetzt lieber über Lyrik. Und zwar hat mich eine Lyrik sehr, sehr begeistert von Elena Mpey. Die ist, soweit ich das richtig mitbekommen habe, Deutsch-Griechin. Und die hat Lyrik gemacht, die im Limmat Verlag jetzt erschienen ist. Und es heißt, das Grillen zirpen zwischen den Rippen. Und das ist Lyrik für Leute, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie Lyrik mögen. Also das ist so ein richtig gutes Buch, um in die Lyrik einzusteigen. Das sind ganz verschiedene, ich glaube, es sind 32 Gedichte, die sich mit ganz verschiedenen Themen, die alle sehr, also für Lyrik muss ich sagen, verständlich und fast erzählerisch sind und die sich mit so Dingen beschäftigen wie irgendwo sein, von irgendwo nach irgendwo anders gehen, also Reise und Freiheit spielt eine Rolle, aber auch so das Mediterrane, das Mittelmeer. Elena Mpey ist, glaube ich, hat Wurzeln in Athen und auf den Kykladen, hat also auch ganz viel über so mediterranes, griechisches Leben und Denken geschrieben, hat aber dann neben den griechischen Klassikern zum Beispiel auch Paul Kalkbrenner in ihrer Lyrik und Berlin verwandt. Und Anton Tschechow, und zwar gleich im ersten Gedicht, dem setzt sie voran ein Zitat aus Der Kirschgarten von Tschechow. Damals wollte ich die Freiheit nicht haben. Ich weiß noch, alle waren froh, aber worüber eigentlich, das wussten sie selbst nicht. Und ihr Gedicht dazu heißt Transitzone. Es steht ein Umzug an in eine neue Epoche der Weite. Und wir tun, als seien wir bereit. Ein längst ungültiger Reisepass aus einer handschriftlichen Zeit, ein warmes Fell aus Schafshaar, die gestickten Tischdecken der Oma, ein Liebesbrief, noch unverheilter Kummer, eine Handvoll Kirschkerne von unserem Baum, wir packen nach Herz, nicht nach Überlegung. Ich fülle einen kleinen Rucksack, du schleppst 5 große Koffer. Wir stehen am Bahnhof und reden kurz vor dem Abschied, angespannt über Lappalien. Wird man in der neuen Zeit unseren schriftlosen Dialekt begreifen und lassen so die Angst den Raum zwischen uns ausfüllen? Ich steige in den ersten Zug, du sagst, du müsstest noch warten. Der Zug setzt die Tatsachen ruckartig in Gang. Ich presse dir noch ein schnelles Lebewohl gegen das Glas und begegne deinen Augen hinter einer Wand aus schweren Koffern und Kirschbäumen. Vielleicht verschmerzt du den Abschied nicht, vielleicht, Bruder, werden deine Füße an diesen Gleisen haften bleiben und ich dich so starr als Abbild einer uns überrollenden Zeit unter meinen Augenlidern tragen. Wir verlassen uns in unterschiedliche Richtungen, im Herzknoten dieselbe Frage, ob wir eines Tages fruchtbare Erde finden, jenseits der Mauern unseres abgeholzten Kirschgartens. Ich fahre und will nicht stehen bleiben. Ich wechsle Sitze, Waggons, Kleider und Ozeane, doch mir gefallen die neuzeitlichen Ankunftshallen nicht und so bin ich, die Tasche voller Kirschkerne, wie einst du am Gleis gefangen in einer Transitzone Richtung Freiheit. Elena Mpey, das Grillenzirpen zwischen den Rippen, fand ich ganz, ganz großartige, schöne, vielschichtige Gedichte. Ist auf jeden Fall ein Lyrikdebüt und ich hoffe, dass es noch ganz, ganz viele Gedichte von Elena Mpey geben wird.
Ja, Freiheit habe ich jetzt auch. Und zwar in einem Buch, die ist, kann man vielleicht ein bisschen sagen, eine Stammgästin bei uns.
In unserem Regal, in unserem Herzen und in unserem Podcast.
Genau, und zwar das ist jetzt schon das dritte Buch, was wir hier im Podcast von ihr besprechen. Olivia Lang, Everybody, warum unser Körper politisch ist, in der Übersetzung von Thomas Moore, erschienen im BTB Verlag. Und du hattest schon ein Buch von Olivia Lang hier besprochen, am Fluss?
Zum Fluss.
Zum Fluss. Da ist Olivia Lang damals vor 10, 15 Jahren die Guse, nein, hier heißt Us, diesen Fluss in England, von der Quelle bis zur Mündung gelaufen, in dem sie Virginia Woolf ertränkt hat. Ja. Ich habe auch schon mal damals vor vielen Jahren The Lonely City von ihr besprochen.
Da warst du in New York, das war letzten Sommer.
Vorletzten, schon 2 Jahre her, glaube ich. Über ihre Zeit in New York und über Stadt und Einsamkeit. Und jetzt ist auf Deutsch in der Übersetzung von Thomas Moore Everybody erschienen. Das ist im englischen Original schon 2021 erschienen. Und darin macht Olivia Lang eigentlich das also so ähnlich wie auch, was sie in The Lonely City gemacht hat. Sie erzählt eigentlich so von verschiedenen KünstlerInnen, AutorInnen, AktivistInnen, besondere Ereignisse in ihrem Leben. Und jeweils unter einem bestimmten Aspekt. Und hier ist es halt der Aspekt des Körpers und wie seine ganzen verschiedenen politischen Dimensionen. Vielleicht noch so 2, 3 Sätze, bevor es zum Inhalt geht, noch zu Olivia Lang. Die ist eine britische Essayistin, Autorin. Sie war mal Heilpraktikerin ein paar Jahre. Sie hat
Eine Weile auf dem Baum gelebt.
Genau, sie war Ökoaktivistin in den 90ern und sie war auch ein paar Jahre lang Journalistin, hat einen Feuilleton geleitet von, weiß gar nicht. Und genau, und schreibt so alle 3, 4 Jahre jetzt irgendwie sehr, sehr gute Bücher, war auch für einiges schon nominiert. Und genau, und in Everybody geht es um den Körper. Und zwar ist sie darauf gekommen, weil sie war ja mal Heilpraktikerin und war politische Aktivistin. Und irgendwann hat sie das so mehr interessiert, wie das eigentlich zusammenhängt mit dem Körper, auch als politischer Gegenstand vielleicht. Und dabei ist sie auf Wilhelm Reich gestoßen. Du kennst Wilhelm Reich?
Ich habe das Buch gelesen, deswegen bitte
erzähl. Ah, du hast es gelesen? Ja. Okay, gut. Na, dann genau. Und Wilhelm Reich ist
unwerter Vorteil.
So ein, kann man fast sagen, Schüler Freuds gewesen, Ende des 19. Jahrhunderts geboren, ich glaube in Wien, und ist dann Mitte der 30er in die USA emigriert. Und er war ein Psychoanalytiker, kann man sagen, und ein Vorreiter in der ganzen Sexualwissenschaft. So. Und er hat so 2, finde ich, sehr, sehr interessante, eigentlich sehr, sehr viele Bücher geschrieben. 2 sind besonders interessant. Das eine heißt Die Massenpsychologie des Faschismus und die andere heißt Die Funktion des Orgasmus. Und er hat eine seiner Thesen war, das muss ich mal kurz vorlesen, das schreibt er in Die Funktion des Orgasmus. Reich war überzeugt, dass es sich beim Orgasmus um eine magische biologische Transaktion handelte, die mysteriöse Route entlang derer die Psyche ins Gleichgewicht zurückfand und als solche um einen Quell emotionaler wie physischer Gesundheit für Männer wie für Frauen. Also in dem Moment, wo man gute, richtige Orgasmen hat, dann wird man weniger krank und kommt auch auf weniger dumme politische Ideen. Mal so ganz runtergebrochen. Also er begründet auch eine falsche Art von oder ein Fehlen von Orgasmus, kann zu Faschismus führen. So ungefähr die These. Ne? Das ist ja auch das, was vielleicht dann Thewlite später auch irgendwie aufgreift, also wie so eine bestimmte Art von Männlichkeit, eigentlich, also es geht auch sehr gegen das Patriarchat, wie eine bestimmte Art von Männlichkeit den Faschismus begünstigt. So. Mhm. Genau, der ist heute ein bisschen vergessen wieder, Wilhelm Reich, aber sie hat sozusagen anhand verschiedener Menschen, die ihn gelesen haben oder von ihm in irgendeiner Art und Weise beeinflusst waren, erzählt sie seine Geschichte nach und dann hüpft sie immer mal so rein in die Biografie von Wilhelm Reich und dann aber auch in die Geschichten derjenigen, die ihn gelesen haben. Und das sind total interessante Leute. Also das ist zum Beispiel Susan Sontag, damit fängt er an, und Kathy Acker, und da geht es um den ganzen Kosmos, so Krankheit, Körper und Krankheit. Dann geht es zum Beispiel um Malcolm X und Körper und Gefängnis. Oder es geht um Andrea Dworkin, diese Feministin, diese Radikalfeministin. Da geht es halt auch um
Körper und Protest.
Genau, Körper und Protest. Es geht um Körper und Sexualität und so ganz so in verschiedenen Kapiteln. Zum Schluss auch sehr interessant Nina Simone, Körper und Rassismus. Und erzählt praktisch über diese Rezeption auch die Geschichte von Wilhelm Reich. Und vielleicht kann ich das mal so an 2 Beispielen so ein bisschen konkreter machen. Also wie die gleich im ersten Kapitel halt Kathy Acker und Susan Sontag, die haben beide in relativ jungen Jahren Krebsdiagnosen bekommen. Und Susan Sontag war so mit Anfang 40 oder war sie noch Ende 30, Brustkrebs. Und Susan Sontag hat sich dafür entschieden, dass sie die aller radikalsten Behandlungsmethoden will und über sich ergehen lassen will, die es überhaupt gibt, um den um den Krebs sozusagen mit so einer Phalanx an Medikamenten und Behandlungen so gut wie möglich auszurotten. So. Und hat sich jede härteste Chemo und alles Mögliche gegeben. Mit Erfolg, vermeintlich, weil sie war dann mit Anfang 40 wieder krebsfrei. So. Und Kathy Ecker hatte auch eine Krebsdiagnose, auch Anfang der 40, also mit Anfang 40. Und sie hat sich allen Behandlungsmethoden vollkommen verweigert. So, sie hat gesagt, ich will nicht bestrahlt werden, ich nehme nur so naturheilkundliche Mittel und keine Schulmedizin, sondern nur so, ja, Heilpraktiker in Medizin. Ja, genau. Was dazu geführt hat, dass sie, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt 50 geworden ist, also sie ist dann an diesem Krebs relativ bald dann auch gestorben. So. Und daran erzählt halt Olivia Leng, wie eigentlich oder was so Theorien sind, wie Krebs in den Körper kommt. Und da sagt zum Beispiel halt Wilhelm Reich, es ist eine Ansammlung oder ein Nicht-Herausgeben von Strömungen, die durch den Orgasmus zum Beispiel nach außen gelassen werden. Also das ist so praktisch immer auch so wie so eine Art seelisch äußere Ursache hat für den Krebs, so, dass man das irgendwie steuern kann. Und ja, also sie distanziert sich auch davon. Also sie ist ganz oft nicht affirmativ gegenüber Wilhelm Reich, aber sie sagt, okay, er hat sich das halt ausgedacht und dann erzählt sie halt
das gleichzeitig. Das war seine Theorie.
Genau, so, ne? Ja. Und Susan Sontag hat dann zum Beispiel ihre eigene Theorie hier in Krankheit als Metapher ja auch entwickelt und sowas. Und dann stellt sie so diese Theorien ein bisschen gegeneinander und wo sie sich überschnitten haben und wo nicht. Und das ist wahnsinnig interessant. Und wo ist zum Beispiel, was ist jetzt auch in einem anderen Kontext, und zwar in der Sexualforschung, dann geht sie in das, also Körper und Sexualität und wie auf den Körper auch eingegriffen wird durch den Staat. Und dann erzählt sie die Geschichte von Magnus Hirschfeld. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, das Kapitel. Magnus Hirschfeld ist so der Begründer der Sexualwissenschaft. Und er hat hier in Berlin im Tiergarten auch eine Villa dann irgendwann gekauft und das erste Institut für Sexualwissenschaft gegründet.
Da gab es ein riesen Buch drüber bei Surkamp, glaube ich, vor 2 Jahren, ne? über dieses Institut.
Hochinteressant, weil da zum Beispiel, was ich hier gelernt habe, ist in dieser Villa fand die erste geschlechtsangleichende Operation weltweit statt. In den 20er Jahren. Und es war nicht nur ein Institut für Wissenschaft, sondern auch eins, in dem homosexuelle Männer behandelt wurden, die dort Zuflucht gefunden haben, wenn sie verfolgt wurden, wenn sie nicht mehr wussten, wohin. Mhm. Und dort wurde auch an Geschlechtskrankheiten geforscht. Mhm. Und Wilhelm Reich hat dort auch eine Zeit lang gearbeitet und Christopher Isherwood hat dort zum Beispiel eine Zeit lang gelebt in diesem Haus, als er nach Berlin kam. Also seine Geschichte wird auch erzählt. Und dann hat ausgehend von diesem Institut, seiner Arbeit dort, hat Wilhelm Reich Sexpol gegründet. Da war er dann in der kommunistischen Partei, also es hat einen sehr kommunistischen Touch dann auch und es ging immer auch gegen Kapitalismus. Und da ging es aber auch darum, dass er so kleine dezentrale Institute gegründet hat, wo er sexuelle Aufklärung betrieben hat. Also er hat gesagt, okay, wie vermeidet man Geschlechtskrankheiten, wie vermeidet man Schwangerschaften, auch Abtreibungen und alles, so einen ganz, ganz, ganz aufgeklärten Zugriff auf, wie man so selbstbestimmt gesund mit seinem Körper umgehen kann, weil in der Zeit gab es halt noch kein großes Wissen darüber, sexuell übertragbare Krankheiten und sowas. Mhm. Und er hatte auch das für Homosexuelle bereitgestellt, so. Was zu der Zeit vollkommen Avantgarde war. Also er hat dann auch so Begriffe geprägt wie sexuelle Revolution. Darunter hat er gemeint, dass die patriarchale Kernfamilie eigentlich das Übel für allen Faschismus ist und dass man da das halt vermeiden muss. Also man muss die patriarchale Kernfamilie aufbrechen und so. Das sind schon sehr interessante Thesen und die wurden, also ich habe das jetzt gerade so gelesen, als Trump schon die Wahl gewonnen hatte und man kennt ja Trumps Wahlprogramm und ich finde gerade vor dem Hintergrund ist es so hochaktuell, weil er halt wieder mit seiner ganzen Politik so auf den Körper zugreifen will. Er will halt Abtreibungen verbieten, er will schwarze Haut kriminalisieren letztendlich. Er will Homosexualität in einer gewissen Weise wieder oder öffentlich unsichtbar machen und so. Das sind alles so Eingriffe auf den Körper. Und dann, jetzt kommen wir vielleicht zu diesem Freiheitsbegriff, was du eben schon gesagt hast, weil die ganz, ganz, ganz am Ende sagt sie ja, was ist denn, wie schafft man das denn, körperliche Freiheit zu haben und sowas? Und dann sagt sie, ja, in dem Moment, wo du halt keine Angst mehr haben musst. So, das ist die Freiheit. So, in dem Moment, wo du auf die Straße gehen kannst und keine Angst hast, dass dein Körper in irgendeiner Art und Weise versehrt wird. So, und das klingt total simpel und ist aber super, super schwer, gerade in Gesellschaften, wie sie halt jetzt überall auf der Welt wieder entstehen, in den USA zum Beispiel.
Oder in manchen Ländern ja quasi immer es ein Problem war.
Ja, und ein Kapitel geht da, also bei dem Malcolm X Kapitel geht es auch um das Gefängnis und das, in den USA sind 20% aller Gefangenen weltweit sind in den USA gefangen. So. Also dieses Prison System, was es da ja schon ganz lange gibt und das halt besonders Person of Color da verhaftet sind und oder inhaftiert sind. Und dann fragt sie auch, ja, jemand, der halt 10, 15, 20 Jahre in Einzelhaft verbringt, so. Wie soll der da wieder rauskommen? Also er wird immer als ein geschädigterer Mensch herauskommen, als er hineingegangen ist. Was bringt dann dieses Gefangensein? So. Und ja, dieser ganzen, da kommt dann natürlich auch Foucault ins Spiel und alles. Und das ist wahnsinnig interessant zu lesen. Na gut, du hast es auch gelesen.
Das was war ich aber eine interessante Frage finde, ist gerade hat jemand zu was anderem gefragt, aber du kannst es bestimmt hieran auch festmachen. Lonely City von ihr im Original lesen, Fragezeichen. Ja. Und du hast ja Lonely City, glaube ich, auf Englisch gelesen. Es war noch nicht auf Deutsch, es ist auch erst vor kurzem auf Deutsch erschienen. Und das hast du jetzt aber auf Deutsch gelesen. Und was sagst du zu der, sag mal einen Satz zu Thomas Moores Übersetzung.
Also ich fand das auf Deutsch total überzeugend. Es gab, glaube ich, so ein, zwei Sachen, wo man so drüber stolpert. Aber ich finde, wenn man Übersetzungen liest, hat man das eigentlich so gut wie immer, dass man manchmal sagt, hä, ist das jetzt genau also im Sinn übersetzt oder nicht? Aber zu sagen, 99% fand ich ein unglaublich flüssiges und kluges Leseempfinden. So. Und ich habe es auf Deutsch gelesen. Also mein Englisch ist gut. Aber ich finde, Olivia Lang ist auch, also kam ja gerade auch schon so ein bisschen raus, also es sind ganz viele Referenzen und sowas. Und, ja, aber es liest sich ja nicht anstrengend. Also auf Deutsch liest es sich super leicht, so finde ich. Aber ich fand es auf Englisch, ich hatte halt die Angst, dass mir da zu viel wegrutscht. So, deswegen wollte ich es jetzt auf Deutsch lesen. Und ich habe mich auch ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, dass einfach das Buch ist vor einem Monat erschienen. Und es gab einfach noch keine Besprechungen im Deutschen. So, das mich sehr wundert, weil Olivia Lang, die kann man ohne Probleme in eine Liga mit John Didion oder so setzen. Also das ist eine wirklich, wirklich große Essayistin, die sehr auch die Gegenwart in kluge Gedanken mit der Vergangenheit verbindet und auch dieses Hochpolitische, dass sie so diese Agenda hat, sich so einzusetzen für die Freiheit aller Körper auf der Welt. So, sie macht da keine Unterschiede und gerade so für Transpersonen. Also sie bezeichnet sich selbst als non-binär und oder nimmt sich als non-binär wahr, ist in einem lesbischen Elternhaus aufgewachsen, also auch für diese ganze Queer-History ist sie eine ganz wichtige Autorin.
So eine ganz empfängliche, also ich habe so das Gefühl, die ist so für ganz viele auch so verschiedene Strömungen empfänglich und schafft das aber, das so wahnsinnig klug in ihren Büchern auszuarbeiten, sodass man, auch wenn man denkt, ja klar, sind körperpolitisch, das wissen wir doch, lernt man bei ihr so viel Neues. Und ich will auch noch einen Satz zu der Thomas-Moore-Sache sagen. Ich wollte schon lachen und wollte sagen, das ist das dritte Olivia Lang-Buch. Im Frühjahr besprechen wir hier das vierte, weil es gibt dieses The Garden Against Time. Und das habe ich auf Englisch gelesen. Das gibt es nämlich im Frühjahr, auch in Thomas-Moores Übersetzung. Und da freue ich mich schon total drauf. Und das war das Erste, was ich von ihr auf Englisch gelesen habe, weil ich nicht warten wollte. Und da habe ich auch gedacht, also ich habe mich total an Thomas Moore gewöhnt, wie er Olivia Lang übersetzt und finde das einen großen, also finde das sehr gekonnt und habe das Gefühl, der hat sich ganz genau mit ihrem Denken und Werken auseinandergesetzt. Und wenn man zweifelt und vielleicht nicht ganz sicher ist, dann ist man bei ihm auf jeden Fall in richtigen und sicheren Händen, finde ich. Das ist, also ich finde es auch ganz toll, dass er alles von ihr macht. So. Bin ein großer Thomas Moore-Fan. Ich bin auch ein großer Olivia Lang-Fan, aber wenn ihr euch nicht ganz sicher seid mit dem Englischen, dann seid ihr bei ihm super aufgehoben.
Was ich auch sehr von ihr gelernt habe, ist, die hat auch sehr viel Ahnung von Kunstgeschichte. Also sie schreibt ja ganz viel über KünstlerInnen und zum Beispiel schreibt sie hier über die Künstlerin Agnes Martin.
Ich habe Agnes gesagt, aber...
Und die ist so auch als lesbische Frau in New York, 60er Jahre, und hat dann so gemerkt, okay, wenn ich hier weiterbleibe, kann es sein, dass ich bald ins Gefängnis komme, nur weil ich meine Sexualität offen zeige. Und dann ist sie in die Wüste von New Mexico gezogen und hat da 50 Jahre in einem Container oder in einem kleinen, ganz super abgelegenen Haus gelebt. Und sie hat, das ist diese Künstlerin, manche von euch kennen die vielleicht, die hat so Bilder gemalt, wo so ganz, ganz so feine, wie so Gitternetzlinien drauf sind. Also je weiter man weggeht, desto mehr verschwimmt das und flirrt so. Und wenn man ganz nah rangeht, sieht man aber, dass es so ganz, ganz, ganz feine Linien sind. Und alleine, wie sie diese Bilder beschreibt, also wie sie uns in diese Bilder, in diese kunstgeschichtlichen Interpretationen mit reinnimmt.
Mit Olivia Lang zu denken, heißt irgendwie immer weiter zu gucken und immer genauer zu gucken auch. Also es ist irgendwie ein großes Geschenk, dass es die gibt. Mega Frau.
Ja, kann man auch gut zu Weihnachten verschenken, finde ich. Olivia Lang, Everybody, warum unser Körper politisch ist, übersetzt von Thomas Moore im BTB Verlag. Fertig.
Okay, also ich habe gerade noch ein bisschen überlegt. Ich glaube, ich mache doch einen Unterschied.
Oh, okay.
Ja. Ich wollte gerade erst das andere Buch nehmen, aber es passt gerade so, weil du hast gerade gesagt, Brustkrebs, patriarchale Familie zerschlagen und Freiheitsbegriff. Mhm. Und eigentlich wollte ich gerade über einen Roman sprechen, aber ich muss es doch was anderes vorziehen. Es ist, manchmal ist das einfach so. Es gibt, ihr Lieben, und ich weiß nicht, aber vielleicht wisst ihr es schon, ich bin unfassbar großer Fan geworden von Alfonsina Storni. Das ist eine Frau, die in der Schweiz geboren ist, ich glaube 1892, und dann mit 4 Jahren nach Argentinien gegangen ist mit ihrer Familie und ist sozusagen schweiz-argentinische Autorin geworden später. Und Alfonsina Storni war in Argentinien später eine wirklich wahnsinnig berühmte, sehr erfolgreiche Künstlerin, Dichterin, Kolumnistin, Theaterfrau, also wirklich so eine Künstlerinnen-Person mit ganz vielen Facetten. Und sie hat sich 1938 das Leben genommen, weil ein Brustkrebs wieder aufgeflammt ist, der unheilbar war und den sie nicht in den Griff bekommen hat. Und sie hat sich dann eben in die See gestürzt und man hat sie später besungen, weil sie natürlich auch so eine Nationalfigur war und jemand, auf den Argentinien irgendwie wahnsinnig stolz war. Und Mercedes Sosa hat dieses Alfonsina y el Mar, so ein Lied, was ihren Selbstmord besingt, und das ist wahnsinnig berühmt geworden, während die Dichterin selbst sozusagen komplett vergessen wurde. Jetzt haben wir aber Hildegard Keller. Und ich weiß nicht, ob ihr Hildegard Keller kennt, aber ich bin wirklich ein unfassbar großer Fan dieser wahnsinnig belesenen, klugen, gut erzählenden Frau. Die hat ganz, ganz lange in Klagenfurt in der Jury beim Bachmann-Preis gesessen. Sie hat im SRF-Literaturclub gesessen ganz lange. Sie hat als Professorin in den USA für Literatur unterrichtet. Sie ist Schweizerin. Sie hat einen großartigen Roman über Hannah Arendt geschrieben.
Den wir hier auch schon besprochen
haben. Und seitdem bin ich wirklich Hildegard Keller Ultra, glaube ich. Und Hildegard Keller ist wahnsinnig fasziniert von Alfonsina Storni und hat sich mit ihr beschäftigt, seit sie in den 80er Jahren Spanisch studiert hat und ist auf sie gestoßen. Über einen ganz großen Zufall hat sie Gedichte von ihr in die Finger bekommen und hat dann erkannt, das ist die ich natürlich aus diesem Mercedes Sosa-Lied kenne, was die ganze irgendwie spanischsprachige Welt irgendwie feiert und sagt, boah, was für ein großartiges Lied über die Selbstmörderin und so weiter. Und Hildegard Keller hat aber nicht aufgehört, weiter zu graben und zu gründeln und sowohl in Amerika als auch in Argentinien, als auch in Berlin, als auch natürlich in der Schweiz, wo Alfonsina Storni geboren ist, zu recherchieren und hat extra einen Verlag gegründet, Edition Maulhelden nämlich, um eine Werkausgabe von Alfonsina Storni herauszubringen, die sie aus dem Spanischen auch selbst übersetzt hat. Und also die wirklich ganz zauberhafte, kluge, tolle Bücher sind, ich glaube 5 gibt es mittlerweile, die ihre Theaterstücke, ihre Prosa, aber auch ihre journalistischen Artikel, ihre Kolumnen, aber auch Briefe und so weiter herausgeben. 5 Bände sind es und jetzt gibt sie dem Ganzen sozusagen so einen krönenden Abschluss mit einer 2-bändigen Biografie. Die Bände heißen Wach und Frei und Wach ist der erste Band und behandelt so Alfonsina Stornis Leben bis, ich glaube, so 1929, erzählt also auch von der Schweiz, in der man vor lauter bitter Armut nicht wusste, was man machen sollte und seine Familie lieber nach Argentinien verschifft hat, weil das damals einfach ein reiches Land war, wo die Chancen darauf standen, dass es eben viel, viel besser ist. Sie erzählt Alfonsinas Lebensweg nach. Die Familie war eigentlich am Anfang ganz gut gestellt. Der Vater ist dann dem Alkohol verfallen. Man kennt die Geschichte, ist früh gestorben. Mit 13 musste sie in der Hutfabrik anfangen. Und von da an ging es eigentlich, also wirklich wahnsinnig prekär und hart und trotzdem unfassbar inspiriert zu in ihrem Leben. Sie hat nie geheiratet, sie hatte eine Affäre mit einem verheirateten Mann, hat den Sohn komplett alleine großgezogen und daher kommt auch dieses, dass die patriarchale Familie eigentlich am Ende ist. Sie hat sich immer eingesetzt für ein modernes, sie hat mal gesagt, oder es gibt sogar ein Buch, was leider vergriffen ist, was aber diesen Titel hatte, vielleicht auch aus einem ihrer Gedichte, Meine Seele hat kein Geschlecht. Und das war eben 1920 im katholischen Argentinien irgendwie was ganz anderes, als es heute sozusagen, die war ihrer Zeit eben weit, weit voraus. Die hat Theater gemacht ganz früh und dann eben so, ich glaube, so in den 1910er Jahren die ersten Gedichte geschrieben, hat sie in Zeitschriften veröffentlicht, hat auch selber aus ihrer eigenen Tasche bezahlt, dass die Gedichte gedruckt worden und in einer kleinen Auflage irgendwie erschienen sind und hatte dann eben parallel zu diesem Lehrerinnenberuf eben so ein relativ düsteres, abseitiges Leben mit so Nachtstheater und ein bisschen, ne, also es ist ja auch, also es ist auch schwer, sehr schwer gefallen, das so in so einer Balance zu halten. Genau, und ist dann aber im Laufe der Jahre eine wirkliche Berühmtheit geworden, hat also auch so große künstlerische Anerkennung erhalten, ist auch wieder nach Europa gereist, ich glaube zweimal, einmal auch mit ihrem Sohn dann, und hat dann eben diesen Brustkrebs bekommen und ist eben dann später nur noch erinnert worden als wahnsinnig verromantisierte Selbstmörderin, die sich so ins Meer schmeißt. Und Hildegard Keller rückt das jetzt in Wach und Frei alles wieder gerade. Es ist eine unfassbar kurzweilige Biografie, also obwohl beide Bände je 300 Seiten haben. Und die sind ganz, ganz reich bebildert. Guck mal, ich habe so Eselsohren reingemacht. Kannst du es vielleicht mal zeigen? Da sieht man auch, wie Alfonsina Storni an einem Tisch voller Männer sitzt und ihren Platz einnimmt, so ganz selbstverständlich. Also in beiden Bänden sind...
Aber so richtig wohlfühlt sie sich nicht.
Nee, sie guckt aber auch ein bisschen... Sie guckt aber auch
ein bisschen gelangweilt.
Ja, sie guckt abschätzig. Ja. Und es gibt aber auch so ganz schöne Fotos, die so ein bisschen zeigen, was sie für eine... In ganz kurzen Kapiteln wird ihr Leben so ein bisschen nacherzählt und es ist einfach so kurzweilig und so interessant und erzählt eben gleichzeitig auch den Weg einer Frau, die es wahnsinnig schwer hatte und die trotzdem in der Literatur, in der Sprache, in dem, was sie künstlerisch gemacht hat, so einen ganz, ganz großen Halt gefunden hat. Und was ich total mag, ist, dass am Ende dieser zweibändigen Biografie Hildegard Keller nochmal ihren eigenen Weg beschreibt, wie sie sozusagen in die Alfonsina Storni-Welt seit Jahren tief eintaucht, wie sie immer wieder Entdeckungen macht, wie sie natürlich sich auch wundert, dass in einer Zeit, wo zum Glück ja vergessene Frauen gerade bewusst wiederentdeckt und gesucht werden, aber dass es eben sozusagen die große Schweizer, argentinische Dichterin da immer, also das muss Hildegard Keller sozusagen selber machen und sie macht das mit ganz viel Kunst und Können und ganz viel Charme und erzählt es wahnsinnig schön und kurzweilig und es sind zwei sehr, sehr schöne Bände geworden.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das jetzt die letzten beiden in diesem großen
Alfonsina-Storna-Projekt? Könnte da, also ich weiß nicht, ob es die letzten sind, aber im Prinzip hast du ihre Bände gelesen, also die Werkausgabenbände, die fünf, die es schon gibt, und hast immer gedacht, du willst eine Biografie über die lesen, du willst mehr über die wissen. Und das ist jetzt, für mich fühlt es sich so an, als wäre das sozusagen der krönende Abschluss eines Projekts, aber ich habe jetzt Hildegard Keller auch so weit und man hört sie auch, wie sie in dieser Biografie über ihre Recherchen spricht. Und man ahnt auch nur, was alles nicht dort Platz gefunden hat. Und ich bin mir sicher, wenn die noch auf irgendwas gestoßen ist, wo sie sagt, das ist auch noch eine Werkausgabe wert, es gibt vielleicht noch ein Band, der dieses oder jenes von Alfonsina Storni so zum Leben erweckt, dann wird sie das tun. Und ich werde das ganz großartig finden.
Band 6, dieses schon. Oder jenes.
Ja, Edition Maulhelden.
Auch ein Schweizer Verlag.
Ja, und den hat sie wirklich gegründet, um sie eben zu verlegen, um sie selber zu übersetzen.
Aber es scheinen auch andere Sachen, oder?
Ja, ja, aber wenig. Es gibt, glaube ich, noch so eine Kleinigkeit in diesem
Aber irgendwas von ihr auch.
Sie hat ihn, glaube ich, gegründet, weil sie sich wirklich mit diesem Werk dieser Autorin beschäftigen wollte. Und sie hat sie selber übersetzt und sie hat sie so inwendig studiert und erzählt aber auch, wie sie das beflügelt hat. Also ich glaube, seit 30 Jahren ist sie jetzt mit ihr so in so einem künstlerischen Riesenprojekt gewesen und das strahlt so aus jeder Seite und es ist eine ganz spannende und inspirierende und kurzweilige und toll erzählte Hommage an eine Frau, die man eben nicht nur so verromantisiert, verklärt hat, sondern deren Werk man darüber eben auch vergessen hat. Die war dann nur noch so ein Teil ihrer dramatischen Geschichte und dieses Liedes. Und das ist so fair, es fühlt sich so richtig und so gut an, dass es jetzt eben diese Inhalte und dieses Wissen gibt und eben ihr Werk vor allem wieder lesbar. Weil man will danach, spätestens wenn man das gelesen hat, will man ihre Gedichte lesen. Und die hat so Kolumnen geschrieben in Zeitungen in den 20ern, wo sie so zwischen Kosmetik und Rezepttipps irgendwie eigentlich den Feminismus erklärt hat. Und aber nicht einfach so erklärt, sondern so, dass Frauen, die sonst keinen Zugang dazu gehabt hätten, plötzlich irgendwie so wahnsinnig offene, weitreichende Gleichberechtigungsgedanken lesen konnten, ohne dass die Männer ihnen das irgendwie aus der Hand geschlagen hätten, weil es einfach auch so fast so ein bisschen... so versteckt war. Es war so wirksam deswegen. Also es gibt so wahnsinnig viel, über das man im Leben von Alfonsina Storni so sich freuen kann und so froh sein kann, dass es sie gab und dass man sie jetzt nicht, nicht vergessen kann, wenn man das jetzt lesen kann. Wach und frei, die Biografie von Hildegard Keller in der Edition Maulhelden.
Was würde die wohl machen, wenn die heute leben würde?
Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt.
Ist das so eine Johanna Reisinger-Figur oder sowas?
Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Also einerseits habe ich gedacht, die war ihrer Zeit so voraus. Andererseits habe ich gedacht, die war auch so in ihrer Zeit. Und die hat, also ich fand es auch so krass, also alleine so die Vorstellung, dass sie einerseits in der Schweiz geboren ist, die Familie kam aus der Schweiz, ist dann aber nach Argentinien gegangen, einfach so um besser... Also aus Abenteuerlust auch ne, um irgendwie nochmal, also das finde ich schon total unvorstellbar. Also so den Kontinent so weit zu wechseln und dann dort aufzuwachsen und dann dieses uneheliche Kind zu bekommen und dann nach Buenos Aires zu gehen, immer wieder auch Großstadt zu erzählen in all ihren Gedichten oder nicht in allen, aber in vielen. Und es war auch so eine wahnsinnig vielseitige Künstlerin. Also die hat Gedichte geschrieben für Kinder und Erwachsene, Theaterstücke, Prosa hat sie geschrieben. Und so eine ganz, auch auf der Bühne eine ganz präsente Person und auch auf ihren Reisen, also wenn sie irgendwo zu Lesungen eingeladen war, als sie später erfolgreich war. Also eine wahnsinnig beeindruckende Figur. Und so eine, ich bin gespannt, was sie heute gemacht hätte und ich bin froh, dass es so viele Möglichkeiten gäbe, weil ich glaube, sie wäre auch heute noch eine nötige. Ja, Alfonsina Storni, wird man nicht vergessen, wenn man das gelesen hat. Und außerdem ist es super schön gemacht.
Weil wir das vorhin so von...
Ganz viele Bilder in beiden Bänden, habe ich schon dreimal gesagt.
Immer ein gutes, ne? Argument.
Ja, also finde ich wirklich. Und guck mal, wie schön das hier so zusammenpasst. Ja.
Als wir vorhin so kurz über Susan Sontag gesprochen haben und Kathy Ecker, wollte sie keine Chemotherapie haben oder war das einfach...
Das hat nicht funktioniert. Also die hat sogar eine Brustamputation gehabt. Das hat einfach nicht gereicht.
Okay, und dann haben die Ärzte gesagt, die haben noch 3 Monate und sie wollte...
Es war Ende der 30er. So, bei Susan Sontag war es doch später auch. Ich weiß nicht, wie in Argentinien die Medizin
war. Ja, das war in den 70ern.
Die hat schon alles versucht und die wollte leben. Und die hat dann aber eben ein letztes Gedicht an die Zeitung geschickt. Das heißt, ich gehe schlafen, und hat sich von der Mole gestürzt. Also es ist natürlich irgendwie eine dramatische und lädt sicherlich ein, um es so zu verklären. Aber das ist eben auch so unmenschlich, ne? Dass man das dann erinnert, aber nicht dann losgeht und ihre Gedichte liest und sowas oder ihre Theaterstücke aufführt oder sowas. Ne? Und die war super kontrovers. Also die hat auch die Gesellschaft, Theaterstücke wurden abgesetzt, weil es hieß, es würde die Männer irgendwie völlig fertig machen und das kann man nicht machen. Und also sie hat auch wirklich politisch...
Die arme Männerseele.
Ja, ne? Und das musste man ja schützen und so weiter. Also auch politisch so ein Wagnis ist sie eingegangen und sich eben von ganz unten nach ganz, kulturell zumindest künstlerisch, nach doch ganz weit oben gearbeitet und in ihrem Leben halt auch immer geschrubbt und gekloppt und gemacht und getan, ihren Sohn durchgebracht. Eine total inspirierende, beeindruckende Frau. Ja, so. Jetzt bist du dran.
Ja.
Aber es passte mir jetzt gut, das unter Olivia Lenk zu hängen, weil ich gedacht habe, wenn wir irgendwie über Freiheit und
oder über
Patriarchat sprechen.
Frauen, die ins Wasser gehen.
Frauen, die ins Wasser gehen.
Also passiert denn das in dem Buch so? Aber yes. Damit kennt sich Olivia Lenk auch gut aus.
Ja.
Okay, kommen wir von sehr beeindruckenden Frauen. Maria, entschuldige bitte, ich werde jetzt bei einem männlichen Autor reden.
Ist okay, einmal geht.
Und er lebt auch noch.
Naja.
Aber übersetzt von einer Frau, von Kerstin Schöps und von Justus Kahl. Und das Gute ist, ich darf jetzt über Kanonbücher reden.
Ach, endlich. Ja. Stimmt. Hast du jetzt ein Jahr Anstand gewartet?
Ich musste vor allen Dingen warten, bis das Buch erscheint. Weil das ist Thomas Korsgaard, der Hof. Oder nee, nur Hof. Korsgaard. Hof ist erst jetzt im Herbst erschienen. Und ich hoffe, dass ich das jetzt so sagen darf, weil ich verdiene an dieser Werbung oder nicht an dieser Werbung, an diesem Reden über dieses Buch jetzt überhaupt nichts mehr. Ich bin sozusagen frei jeglicher Befangenheitsverdachtes, kann man sagen.
Du bist raus aus dem Schneider.
Genau. Ne? Also ich arbeite ja nicht mehr bei Kanon, deswegen darf ich jetzt ganz frisch und frei darüber reden. Und ich muss zugeben, damals, als ich noch nämlich bei Kanon gearbeitet habe, habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass wir dieses Buch machen, weil es wurde sozusagen uns dieses Manuskript angespült, empfohlen. Und ich habe die ersten Seiten so eine Probeübersetzung oder ins Englische gelesen und habe sofort gedacht, das müssen wir unbedingt machen, weil ich diesen Text so gut finde. So, und jetzt ist es erschienen und jetzt darf ich darüber reden. Ich habe extra bei Kanon gekündigt, damit ich jetzt hier im Podcast drüber reden kann. Thomas Korsgaard, Hof. In Dänemark ist er extremst erfolgreich damit geworden. Er hat den goldenen Lorbeer bekommen. Das ist sozusagen eine der höchsten Auszeichnungen in der dänischen Literatur. Er war der jüngste Preisträger. Der hat Hof geschrieben, da war er 21. So, und den goldenen Lorbeer hat er kurz danach bekommen. Und von den, ich glaube, 6 Millionen dänischen Einwohnern haben 300.000 Menschen dieses Buch gelesen. Also wirklich ein super Bestseller, so in dänischen Verhältnissen. Und Hof ist der erste Teil einer Trilogie. Genau, Tü-Trilogie.
Und Tü heißt der Typ, oder was?
Tü heißt der Typ. Aha. Typ. Der zweite Teil heißt Stadt und der dritte Teil heißt Paradies. Genau, und jetzt sind wir sozusagen im ersten Teil und darin geht es um Tü.
Haben wir schon gesagt, wer es übersetzt hat? Oder?
Kerstin Schöps und Justus.
Du hast bestimmt gesagt,
ich
wollte nur einmal hören.
Und da geht es um Tü, der in Jütland, im Norden Dänemarks, auf einem ganz, 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 ganz abgelegenen Hof aufwächst, in ultra prekären Verhältnissen. So, das setzt ein, er ist der Ich-Erzähler, also es ist sehr, sehr autofiktional auch. Und es setzt ein, da ist seine Mutter gerade mit ihrem vierten Kind schwanger, so um Weihnachten rum. Und dann geht die Mutter ganz lange ins Krankenhaus und die kommt wieder ohne das Kind. So, also die hatte eine Totgeburt und hat das verkraftet das nicht so richtig, kommt in eine Depression, wird sehr, sehr depressiv, was sich bei ihr in der Art und Weise auswirkt, dass sie eigentlich die ganze Zeit nur im Arbeitszimmer sitzt und Online-Poker spielt. Ja. So, die geht nicht mehr raus. So, die hat eigentlich keine sozialen Kontakte mehr, die spielt auch nicht mehr, oder die kümmert sich auch nicht mehr so richtig um ihre Kinder. Und das über Jahre. So, also sehr, sehr traurig. Und für ihn ist es halt dann das New Normal. So. Also dass die Mama ist halt da in diesem Zimmer und man soll sie nicht stören. So. Und dann Papa muss sich dann um alles kümmern. Aber Papa ist auch vielleicht fast ein bisschen zu viel, also Rollenbezeichnung. Also es ist zwar sein Papa, aber der kümmert sich um die Tiere des Hofes. Also das ist so ein Bauer, aber das macht er auch nicht so richtig gut. Also es liegen auch ständig irgendwie so tote Tiere auf dem Hof rum, auf so einem Haufen dann, der sammelt die dann und die sind wirklich bitterarm. So. Also die haben die ernähren sich total schlecht, es wird die ganze Zeit geraucht, es geht nur so Fanta, Zucker irgendwie so, also so ein wirklich so ein ultra prekäres Leben. Und aber für ihn und so wie er das erzählt, ist es halt trotzdem bis zu einem gewissen Grad auch normal. Er kennt das ja nicht anders, als dass die Mutter dann in den Zimmer sitzt und unansprechbar ist und der Vater eigentlich schon bevor er aufsteht irgendwo bei den Kälbern ist und die melkt und sowas und keine Zärtlichkeit hat oder sowas oder nichts Wohlwollendes, sondern der die eine Klapperkiste zur Schule fährt und aber im Gegensatz zu vielleicht anderen SchülerInnen oder so erfährt dann nicht so eine richtige elterliche Liebe und versucht sich aber trotzdem so durchzuschlagen und dann erzählt er halt von seinem Schulalltag, wie er versucht irgendwie mit anderen so so in die Klicken ein bisschen reinzukommen, Anerkennung von seinen MitschülerInnen zu erfahren und sowas. Und das geht eigentlich meistens schief und dann baut er oft auch irgendeine Scheiße so, dass er zum Beispiel im Supermarkt, da klaut er, hat er einen Trick gefunden, wie er Pfandflaschen klauen kann und dann wird er natürlich erwischt. Und dann gibt es Ärger oder dann auch in der Schule muss er ständig ins Sekretariat und einmal beschwert sich dann die Direktorin bei ihm und sagt so, hol mal deinen Vater das nächste Mal mit, ich muss mal mit ihm reden. Und der Vater sagt so, aber gibt ihm so einen großen, blutigen Schweineknochen und sagt, gib das mal deiner Direktorin, so, das ist mein Gruß an sie. Und der Typ versteht das natürlich nicht so richtig und bringt das nächste Mal hier, das ist von meinem Vater. So, und das macht natürlich alles nur noch schlimmer, sowas. Und dann erzählt er auch zum Beispiel eine ganz krasse Szene, so seine Konfirmation, da kommen irgendwie alle, treffen sich in so einer Scheune und besaufen sich alle und rauchen alle, auch die Oma, Opas, alle rauchen die ganze Zeit. Der Opa ist also sehr, 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 sehr übergewichtig und sowas. Und also die haben einen sehr ungesunden Zugriff auf ihren Körper. So. Und die Tante ist auch total arm, macht die ganze Zeit Sozialbetrug und sowas. und dann erwischt er seine Tante, wie sie sozusagen Essen vom Buffet klaut, aber so im großen Stil, irgendwie so mehrere Platten.
Wochen.
Und erwischt und dann gibt es so ein Streit in der Familie und es ist auf der einen Seite unglaublich traurig, das zu lesen, weil man will eigentlich niemanden oder man wünscht niemanden in solchen Situationen aufzuwachsen. Und gleichzeitig versteht man auch, dass er dann so Wutausbrüche hat oder manchmal auch so auf sehr, sehr krasse Art und Weise versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, dass er dann auch meinetwegen gewalttätig gegen andere SchülerInnen wird oder dass er aggressiv gegenüber LehrerInnen wird und sowas, weil er nicht so richtig gute Kanäle hat, um um vielleicht so sein Bedürfnis gesehen werden auszudrücken. Und dann lernt er irgendwann eine Mitschülerin kennen, die ist ein Jahr jünger als er. Und mit der verbringt er dann immer viele Nachmittage und die machen auch so verschiedene mehr oder weniger legale Sachen. Und irgendwann sagt sie so zu ihm, sag doch, dass du auf Jungs stehst. So, und er so, hä, wieso? Naja, das merkt man dir doch an, du stehst auf Jungs. Ist so, okay, so, und dann...
Und steht er auf Jungs?
Ja, so, genau, und dann kommt er so langsam dahinter, okay, warum findet er das immer so schön, wenn er irgendwie seine Mitschüler in der Dusche sieht, aber Mädchen interessieren ihn halt null, so. Und dann gibt es auch so ein paar Szenen, so einen Bauwagen in einem, im Wald, den er dann entdeckt und da gibt es eine ziemlich krasse Szene mit einem Kondom, aber die will ich jetzt nicht erzählen, aber die ist wirklich dolle. Genau, und also ja, also so im letzten Viertel des Buches kommt sein Outing. Mhm. Also, oder sein Outing vor sich selber vielleicht erstmal. So, er entdeckt seine Homosexualität und in so einem bäuerlichen, prekären, sehr armen Milieu wie dem ist das Homosexualität. Ist ein bisschen wie bei Edouard, genau, und das ist Bauernhof, das Interessante, oder? Ja, genau. Also diese soziale Herkunft und auch so dieses eigentlich. Muss man männlich sein als Junge, gerade in diesen Kontexten und Homosexualität gilt als unmännlich. Ne? Also diese Verbindung, dass man männlich und homosexuell sein kann, das gibt es da nicht. So, ne? Und diese Ausschlussmechanismen, die er sowieso schon erfahren hat, qua seiner Armut und dass er halt irgendwie mit dieser psychisch kranken Mutter zusammenlebt und sowas, da wird er eh schon immer ausgeschlossen. Und dann noch das, so, und das, wie er das so verarbeitet, aber das kommt dann in Band 2 und 3, genau. Das wird also
schon, wann der zweite Teil
kommt. Im Frühjahr und im Herbst kommen. Also im Frühjahr kommt der zweite, im Herbst kommt der dritte. Und man lernt ihn wirklich kennen und er ist nicht sympathisch, muss man auch dazugeben. Also der gibt es auch keine Mühe, sympathisch zu sein, weil das, glaube ich, für sich selbst auch nicht so richtig sympathisch ist. Aber er wird einem trotzdem, mit der Zeit will man halt wissen, wie es mit seiner Geschichte weitergeht. Und man sieht auch das ganze Systemische. Also dadurch, dass er die Großeltern beschreibt, wie die halt auch schon sehr ungesund gelebt haben, wie wenig Liebe die untereinander haben, gegenüber ihren Kindern hatten und so was. Man versteht, warum er so ist, wie er ist. So dadurch, wie es erzählt wird. Und das finde ich auch ganz interessant. Das ist in 53 Episoden erzählt. Also, und jede Episode ist so wie in sich geschlossen in Raum und um Zeit. Also immer so, ein was wird so durcherzählt und dann kommt die nächste. So, und die ergeben halt zusammen dieses Bild. Das
kannst du quasi auch gut in so kleinen Etappen lesen und weißt dann, hier hast du aufgehört.
Genau, man könnte jeden Abend was vorlesen. Das Einzige, was ist halt chronologisch. Und ich finde, also du hast jetzt gerade Edouard Louis erwähnt.
Ich dachte gerade auch an Marieke Lukas Reinefeld.
Genau, ja, das ist auch so eine ganz Stimmung, deutliche Referenz. Oder diese Alina Herbig.
Niemand ist bei den Kälbern.
Genau, also dieses Hof. Dieses Hofsetting, wo man irgendwie ist es immer ein bisschen kalt, es riecht immer schlecht.
Eltern haben einen in der Regel nicht so lieb, wie man es
Die Eltern, braucht, ne? Genau, die haben immer zu wenig Liebe und man hat eigentlich immer Hunger. Oder was ich zum Beispiel ist, in Dänemark ist auch hier Glenn Beck, ist auch in Dänemark total bekannt, der darüber schreibt, wie es eigentlich ist, wenn man in sehr, sehr armen Verhältnissen spürt, dass man homosexuell ist. Was das da nochmal bedeutet, also schwul und arm, das ist so doppelt benachteiligt, also vermeintlich benachteiligt. Aber eine Referenz, die ich auch noch ganz interessant fand, die ich überlegt habe, ist Ralf Rothmann. Und zwar nicht unbedingt wegen des Themas, sondern der Art und Weise, wie er schreibt.
Das ist aber ein ziemlich hochgehängter Vergleich.
Nein, weißt du warum? Weil Ralf Rothmann macht das Gleiche wie Thomas Korsgaard. Er schreibt so eine Art, ich würde es so als Hyperrealismus bezeichnen. Also es gibt keine Metaphern, sondern es ist wie so eine Art möglichst passgenaue Wiederholung der Wirklichkeit. Aber in dem Moment, also wenn du zum Beispiel hier...
Ich muss erstmal darüber nachdenken, ob ich finde, dass es bei Ralf Rothmann keine Metaphern gibt's gibt.
Gibt's nicht, der schreibt Metaphern frei. Also zumindest so 99%. Und beim Hyperrealismus, also es gibt zum Beispiel im Film gibt's das oder in der bildenden Kunst, ist Hyperrealismus ein relativ etablierter Begriff. So in der Literatur so Mittel. Also ich habe mal in mein Literaturlexika geguckt, da steht da nirgendwo drin.
Kann man ganz kurz was gucken?
Kannst, also ob wenn du eine Metapher findest, dann es gibt ganz, ganz wenige, aber so gut wie keine. Und er versucht sozusagen die Wirklichkeit so genau wie möglich zu beschreiben, aber die Kunst liegt ja darin.
Das klingt so wie naive Malerei. Ich glaube, deswegen gefällt es mir nicht.
Nee, es ist eher so sehr, 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 sehr genaues Beschreiben. Und es kann manchmal fast schon ein bisschen spröde wirken, weil es halt nur so das passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert. Aber die Kunst ist der Ausschnitt. Ne? Wo du im Film halt überlegst, okay, worauf halte ich die Kamera? In welcher Distanz oder in welchem Licht? Das macht die Kunst. Oder in der Malerei halt so genau wie möglich diesen einen Ausschnitt malen. Und das ist halt hier auch warum genau diese 53 Episoden in dieser Anordnung? Und dadurch entsteht ein Bild, was halt auch eine ganz bestimmte Wirkung erzielen soll. Und deswegen meine ich so Hyperrealismus.
Okay, ich verstehe. Aber der hat ja...
Das ist jetzt meine Theorie, ne?
Ist ein Ich-Erzähler ja. auch, ne? Aha. Dann hat er ja wahrscheinlich also einfach die Sprache, die man auf einem Hof ja. hat, wenn man ja. mit Fanta und Zucker ernährt
genau.
und
also, Bücher aufwachsen muss. Genau, also es klingt auch am Anfang so, wie als würde fast so, ich würde sagen, eigentlich kann er als Zwölfjähriger nicht genauso geredet haben, weil dafür ist es dann doch zu glatt in einer gewissen Art und Weise. Also es ist schon Literatur, das ist kein Bericht. Mhm, so. Aber diese Art und Weise, also wenn man jetzt so mal über...
Ich werde jetzt das Buch lesen, nach Metaphern suchen, unsere Steuerberaterin schief.
Also so, wenn wir jetzt so über Sprachstil und sowas, und das ist was Besonderes, weil wir lesen eigentlich selten Bücher, in denen es keine Metaphern gibt oder dieser Baum sah aus wie.
Ja, wobei so eine gewisse Einfachheit mag ich total gerne oft, also nicht Einfachheit, aber ich glaube ja auch, dass es viel schwieriger ist, reduziert zu schreiben und einfach zu bleiben und sich nicht in so... Wobei ich bei Rothmann wirklich unsicher bin. Also das möchte ich auch gerne wissen.
Okay, das ist jetzt die Wette zum Ende des Jahres.
Nee, das schaffe ich bis Ende des Jahres nicht. Aber nächstes Jahr...
Ich habe dieses eine...
Weißt du, wie viel der geschrieben hat, bis wir das alles durchgelesen haben?
Aber es gab Nacht so ein... Schnee. Irgendwas so Ende des Zweiten Weltkriegs, so wo die in...
Hat er mehrere.
Ja, okay. Ich habe nicht so viele.
Aber ich glaube, du kannst ja auch recht haben. Und es kann mir einfach auch nicht aufgefallen sein. Aber der macht ja diese ganze... Also Ruhrgebiets, das ist doch nicht Metapher, oder? Na, vielleicht. Vielleicht hat es aber nicht gefehlt. Vielleicht hat es mir nicht gefehlt. Das könnte jetzt auch interessant sein.
Ja, man merkt es auch nicht so zwingend sofort. Es bringt einen nicht an. Wenn was fehlt, bringt es einem ja nicht an, sondern nur, wenn es zu viel ist. Aber okay. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist dieser Stil?
Liest du Band 2 und 3 also auch?
Ja, das ist ja das Witzige. Also man muss sich, ich glaube, man entscheidet sich halt, Thomas Kurska zu lesen und dann sollte man sich, glaube ich, auch entscheiden, oder man merkt nach 50 Seiten, okay, man hat sich hier für ein größeres Projekt entschieden. Also wenn einem die ersten 50 Seiten nicht taugen, dann legt man es weg und okay. Mhm. Aber wenn man es, glaube ich, bis zum Ende liest, dann wird man auch Band 2 und 3 lesen wollen. Und ich habe, die Probeübersetzung war aus Band 3, wo er dann in Kopenhagen ist, als junger Erwachsener.
Universitätsprofessor, mach mich nicht schwach.
Nee. Der ist lange nicht so elaboriert und elitär. Ich finde, Edouard Louis nicht Also ich habe irgendeins von ihm gelesen, das habe ich wieder weggelegt, weil ich das viel zu elitär fand. Okay. Und was er halt auch nicht macht, oder auch so wie Didier Eribon oder so, diese soziologische Deutung, das macht er gar nicht. So, das ist wirklich, er erzählt ein Zwölfjähriger von seinem Leben.
So. Okay.
Die soziologische, psychologische Deutung, die findet eher in deinem Kopf statt. So, ne? Du guckst dann, okay, das sind die systemischen Zusammenhänge. Aber er sagt nicht, weil meine Großmutter so war, ist meine Mutter so geworden, deswegen bin ich so. Das macht er nicht. Ja, also Thomas Kurska, Hof, übersetzt von Justus Karl und Kerstin Schüps im Kanon Verlag.
Es ist wirklich hübsch und es hat einen Farbschnitt und eingebunden.
Schwarze Farbschnitt, ich finde es auch sehr schön.
Es ist immer schön, wenn Bücher mit so einem harten Inhalt einem so ein bisschen...
Und ist ein Hund drauf.
Ja, wirklich.
Aber es ist kein Dackel, ne?
Nee, es ist ein verkappter Beagle, würde ich sagen.
Okay, es ist ein verkappter Beagle drauf.
So.
Haben wir noch was...
Die Erzählstimme wird im Verlauf älter, schreibt.
Habe ich ja gesagt.
Oder? Ja, genau. Ich müsste jetzt einmal ganz kurz eine Biege machen, weil wir schon spät dran sind. Und es freut mich, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, weil dieses Buch ist sowieso nicht zu erklären. Es ist aber voller Metaphern. Das könnte jetzt meine gute Biege sein. Es handelt sich um Hours in der Übersetzung von Milena Adam, geschrieben von Philip B. Williams. Es ist ein Debüt eines Lyrikers. Ich habe letztes Mal gesagt, erinnerst du dich? Mhm. Wir hatten einen Podcast, du hast das vakuumverpackte Hühnchen, du hast die Übersetzerin Milena Adam gelobt.
Ja.
Und ich habe schon gegeigt und habe gesagt, diesmal haben wir wieder was von Milena Adam. Ich entschuldige mich für diesen Hint. Aber ich habe an diesen 700 Seiten jetzt wirklich 4 Wochen gelesen. Und zwar in jeder Minute, in der ich konnte. Ich hätte gerne schneller gelesen, aber ich musste so viel anderes lesen, musste es ständig unterbrechen. Und ich habe im letzten Newsletter auch geschrieben, ich muss jetzt schnell diesen Newsletter zu Ende schreiben, damit ich weiterlesen kann. Aber es ist auch ein Buch, in dem man wahnsinnig langsam vorankommt, weil man doch sehr beschäftigt ist beim Lesen. Man liest es nicht nebenbei. Ich erzähle ganz kurz. Also Philip B. Williams hat Lyrikbände veröffentlicht, unterrichtet in New York als Professor für kreatives Schreiben, ist, glaube ich, auch noch ein wahnsinnig junger Typ, aber er hat eben diesen 700 Seiten Riesenroman vorgelegt und ich bin einerseits voller Vergleiche und habe andererseits dieses wahnsinnige Gefühl von sowas habe ich noch nie gelesen. Ich erzähle kurz was zum Plot, wobei man den überhaupt nicht erzählen kann, aber im Prinzip handelt der Roman von einer Zeit vor dem Sezessionskrieg in den USA. Also wir sind ungefähr 1830, wir sind nördlich von St. Louis. Und eine Frau, die zu Beginn des Buches Eleanor heißt, entschließt sich, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, alle versklavten Menschen, derer sie habhaft werden kann, sozusagen zu befreien und eine Stadt, in der ehemals, also in der gerade noch Weiße wohnen, von diesen Weißen zu befreien.
Wie?
Und sie diesen jetzt freien, eben noch versklavten Menschen zur Verfügung zu stellen. Diese Stadt heißt Ours. Und wird nur noch von Schwarzen bewohnt. Und Saint schafft das, genauso wie sie sie befreit hat, schafft sie es, diese Stadt vor den Blicken aller Weißen zu verbergen durch Magie. Die Geschichte erzählt sich über mehrere Jahrzehnte. Ich versuche jetzt mal, es ist wirklich schwer zu erklären. Ja, okay, ich fange mal an mit dem Offensichtlichen. Das ist jetzt kein Impuls von mir. Ich glaube, das hat auch Oprah Winfrey gelobt oder irgendjemand anderes hat es ja vorgestellt. Man denkt natürlich an Underground Railroad von Colson Whitehead. Man denkt auch an Ta-Nehisi Coates, der Wassertänzer, was ich auch total mochte. Daran denkt man auch. Woran ich gedacht habe, ist Mariana Enriquez, unser Teil der Nacht, weil es einfach so gruselig, stellenweise brutal ist, was diesen ganzen magischen Realismus angeht. Diese Saint, die dieses Hours gründet, die ist nämlich nicht die Retterin, die von da an alle unter ihre Fittiche nimmt und will, dass es denen gut geht. Die hat eine ganz eigene Agenda und man braucht diese 700 Seiten, um zu verstehen, dass jemand, der die Sklaverei aus der Zeit vertreiben will, das ist ihr Antrieb, nicht nur gut sein kann. Weil eigentlich kein Mensch nur gut ist. Und interessant,
obwohl sie so heißt, Saint, oder?
Obwohl sie so heißt, Saint. Obwohl sie auch so genannt wird. Sie ist eine sehr schwierige, also man kann die schwer fassen. Sie ist ein bisschen alterslos, sie hat magische Kräfte. Sie macht bei dem Versuch, Magie auszuüben, aber auch haufenweise Fehler, auch dauernd tödliche Fehler.
Das klingt witzig.
Ja, dieses Buch ist alles. Also 700 Seiten, in denen man alles, was man fühlen kann, einmal gefühlt hat. Natürlich geht es auch um die Liebe, denn was ist noch schwieriger als die Freiheit? Das ist natürlich die Liebe. Es gibt einen stummen Begleiter, der Saint immer zur Seite steht, der ihr aber irgendwie auch hörig ist, von dem man aber auch nicht ganz sicher ist, ob er menschlich ist. Plötzlich verlässt sie die Stadt, kommt mit zwei Zwillingsmädchen wieder, von denen die eine auch wie eine wilde Wutze Magie ausübt, obwohl sie viele Dinge noch gar nicht kann, die sie da tut. Man denkt am Anfang, Saint ist die Hauptfigur. Man checkt total schnell, dass dieses Hours, die Stadt, die Hauptfigur ist. Man lernt aber immer so, also ich bewundere, mit welcher Coolness dieser Philip B. Williams sozusagen sich darauf verlässt, dass wir das schon checken werden, weil er springt zwischen den Protagonistinnen hin und her, den Bewohnerinnen dieser Stadt. Was auch total interessant ist, dass er uns überhaupt nichts leicht macht. Also die dürfen sich, wenn sie dann aus der Sklaverei befreit sind, sozusagen neue Namen suchen. Und dann nennt sich der eine einfach, die eine sagt, sie ist Mrs. Wife und dann sagt der andere, jetzt ist er Mr. Wife. Also es gibt auch ständig Verwechslungsgefahr zwischen den Protagonistinnen. Die haben oft androgyne Namen. Das ist das Interessante. Wenn man aufhört, das alles genau verstehen zu wollen, dann kommt man ganz hervorragend mit.
Und bleibt
dann
auch dran.
Bleibt man auch dran. Und was mir ehrlich gesagt am Ende total, also es hat mir die ganze Zeit Spaß gemacht, das zu lesen. Es hat mich herausgefordert, das ist kein Buch zum Einsteigen in magischen Realismus oder in dicke Romane. Aber es ist so ein richtig geiles Projekt, ehrlich gesagt, dieses Buch zu lesen. Und man ist immer wieder erschüttert und man ist immer wieder versöhnt und man ist immer wieder abgestoßen und man ist immer wieder angezogen. Und ich finde, wenn Literatur sowas kann, was mir aber ehrlich gesagt das Allerwichtigste ist, und da kommt jetzt Milena Adam ins Spiel, was mich die ganze Zeit am allermeisten getragen hat, als mir klar war, ich kann die Geschichte sowieso nicht komplett fassen. Ich werde Anspielungen nicht verstehen. Mir werden Figuren hinten runterfallen. Manche Figuren tauchen wieder auf und haben andere Namen. Und ich denke, hey, Moment mal, das ist doch der von vor 150 Seiten. Und mir war aber klar, ich kriege das nicht mehr zusammengeknüpft. Und das ist aber in dem Moment völlig egal gewesen, weil, was die ganze Zeit unfassbar gut getragen hat, die Sprache in der Übersetzung von Milena Adam, habe ich es ja auf Deutsch gelesen, war, die super, super schön ist, die ganz erzählerisch ist, die wahnsinnig toll metaphernreich ist, in die man sich so reinschmiegen will, auch wenn sie so die ganz unschönsten, schrecklichsten Dinge sehr wortreich beschreibt. Das ist so eine volle Sprache. Und
merkt man da die Lyrik? Also,
habe ich mich gefragt. Ich wusste es nicht. Also ich wusste im Schreiben nur, ich merke das Erzählen. Ich merke, dass das ein richtig begnadeter, begeisterter Geschichtenerzähler ist. Und dass Milena Adam, auch hatte ich das Gefühl, immer wieder Lust hatte, einen neuen Ton zu finden, der aber so dieses Märchenhafte einfängt und trägt. Und am Ende, und das erschließt sich dann so ein bisschen im Rückblick, gibt es einen ganz kurzen, ich glaube nur sonst für 700 Seiten, nur so einen 2-Seiten-Absatz vom Autor selber, der erzählt, dass er als Junge wahnsinnig begeistert war von griechischer Mythologie und seine Mutter ihm dann irgendwann ein Lexikon oder eine Enzyklopädie von afrikanischer Mythologie geschenkt hat.
Auch so Voodoo und sowas?
Hoodoo vor allem.
Hoodoo?
Okay, also Hoodoo, das Buch ist voller Hoodoo.
Was ist der Unterschied zwischen Voodoo und Hoodoo?
Ich recherchiere das im Lexikon afrikanischer Mythologie.
Okay.
Auf jeden Fall, ich könnte jetzt nur was Falsches sagen, aber auf jeden Fall hat er versucht, eine zeitgenössische Mythologie der schwarzen Menschen in den USA in diese Geschichte zu packen. Und ich habe das hinterher gelesen und habe gedacht, Alter, krass, das hast du gemacht. Genau das hast du gemacht. Also es ist so ein gruseliges, mystisches, düsteres, großartiges, schwer zu erklärendes, tolles Buch. Amen.
Dann passt ja auch so zu Milena Adam, weil die...
Milena Adam.
Adam. Weil die ja oft so edgy Literatur auch macht. Ne?
Also die ist echt auch, mega.
Sandra Newman hat sie übersetzt. Ja. Das hatten wir auch so für ganz vielen Folgen. Ice Cream Star, wo sie eine eigene Sprache erfunden hat, praktisch so ein eigenes Deutsch. Dann Katharina Volkmar, was auch sehr, sehr edgy ist, was sie übersetzt hat. Oder jetzt hier Lucy Ricot, was wir in der letzten Folge hatten. Das ist ja alles eine Literatur, die so auch immer ein bisschen drüber ist oder ein bisschen über das hinausgeht, was man eigentlich so, wo man denkt, darf die Literatur das oder...
Und die so Skills erfordert. Ne? Also wenn ich überlege, dass bei Sandra Newman bei Ice Cream Star hat die sich ja eine komplett neue Grammatik für eine Sprache überlegt, die es so gar nicht gibt und dass das im Deutschen funktioniert, das war so ein... Da habe ich Milena Adam kennengelernt, glaube ich, erst und war so völlig geflasht. Und hier ist es eben auch so, dass es wahnsinnig, es ist voller Natur, es ist voller Referenzen auf Pflanzen, Steine, Kräuter, die gelegt werden. Es hat aber man hat immer das Gefühl, unter der Latte in der Küche liegen auf jeden Fall Dinge, die da nicht hingehören und von denen du auch nicht willst, dass du genau weißt, was da drunter ist und sowas.
Ah, genau.
Ja.
Also wie befreit man eine Stadt von den Weißen?
Man löscht die alle aus. Man ist da knallhart. Man löscht die alle aus. Also, man geht auf die Plantagen und foltert dies. Und es ist eine Freude. Okay. Und das hat mich richtig, also das hat mich auch ein bisschen schockiert.
So biblisch praktisch.
Wie ich das
so,
großartig Auge um Auge. Finde. Ja. Ja. Es gibt so eine Protagonistin, aber ich liebte das. Ja. Es gibt so eine Protagonistin, die sozusagen das, was man ihr antun wollte, also die konnte so eine Magie, das, was man ihr antun wollte, das ist, also wenn du geschossen hast auf sie, bist du an der Stelle, an der du auf sie geschossen hast, getroffen worden und so. Und das hat mich auch wahnsinnig, also ich mochte das schon.
Das ist so Rache.
Ja.
So ein Racheroman.
Ja, aber es ist mehr als ein Racheroman. Es hat halt diese Aspekte und es hat halt auch diese Aspekte von Liebe und es hat die von Verzweiflung und es hat die von Trauma. Also dieser ganze Roman erzählt auch auf eine ganz düstere, sanfte, schöne Weise davon, was Trauma ist, wenn du sozusagen, es gibt die sogenannten Herren, also die sozusagen Plantagenbesitzer, die Menschen versklavt haben. Es gibt diese Blicke auf die Schiffe. Es gibt diese Blicke auf Familien, Kultur, die ausgelöscht wurde auf diesen Transporten und so weiter. Also das hat viel mehr als nur eine Rachefantasie. Das ist halt irgendwie einmal so ein ganzer Querschnitt durch so Menschlichstes, finde ich, und durch so Düsterstes auch. Und es hat eben auch ganz viel Liebe und Sehnsucht. Und was ich eben super interessant fand, ist, dass sich jemand hinstellt und sagt, man schreibt einen 700-Seiten-Epos oder was auch immer der im Englischen hat. Und man fängt an mit einer Heldin, die eine geheime Stadt erschafft. Und dann will die aber nicht die Hüterin sein und will da nicht mal Teil sein. Sie will auch nicht gefeiert werden dafür. Sondern sie zieht sich eigentlich auch aus dieser Heldinnenverantwortung und macht so ihr Ding. Die wird auch gefürchtet plötzlich, weil sie eben nicht diese Beschützerin und diese, ich sag euch jetzt, wo es lang geht, sondern die lässt die dann erstmal wirklich frei sein. Und das macht die auch so unsicher, diese Leute, die in Auers dann am Anfang wohnen, dass eben auch so ein Misstrauensding entsteht. Und es ist super komplex und vielfältig und reichhaltig. Und ich möchte einmal noch kurz sagen, es ist deswegen gut lesbar, weil es in so große Kapitel, Unterkapitel und Unterunterkapitel eingeteilt ist.
Ist ja immer gut, wenn das so ein Häppchen.
Das ist super hilfreich, aber ansonsten ist es wirklich, irgendjemand hat gesagt, dass der Abend heute teuer wird. Ich liebe dieses Buch, aber es ist wirklich was für Leute, die richtig Bock haben und ein bisschen Erfahrung vielleicht auch im Lesen von Büchern.
So Lesen für Fortgeschrittene?
Für Fortgeschrittene. Und auf die beste Weise tatsächlich. Ich glaube, es ist auch ein Projekt, was man gut langsamer lesen könnte als ich jetzt in den 4 Wochen, weil ich glaube, da kann man noch mehr entdecken.
Lesekreisbuch.
Aber da müsste man eigentlich sich zwischendurch ständig treffen und Nachfragen austauschen. Das bietet sich, glaube ich, richtig an. Ja.
Ich habe noch eine Frage. Also gibt es denn auch Weiße, die verschont werden vielleicht? Weil ich finde, ja, Heilung entsteht oft dadurch, dass man was überwindet oder dass man praktisch nicht einfach Muster reproduziert.
Es ist kein Roman, in dem alle Weißen per se gemeuchelt werden oder so. Okay. Also das ist sicherlich
das
so.
Das finde ich ja dann schön. Oder?
Ja, okay, also so wie ich das vorhin erzählt habe, da ist er bestimmt cooler als ich.
Ja.
Aber nee, das ist es sicher. Es geht nicht darum, dass alle Weißen sterben müssen. Ja, also das ist nicht
nur
die Vision
dieser
dieses Romans. Aber in dieser einen Stadt, und die werden auch nicht alle, die sterben auch nicht alle. Saint hat
ich
Geld, die kauft die
okay.
aus.
Okay.
Man fragt sich natürlich, woher sie das Geld hatten. Es ist sicherlich nicht auf den legalsten Wegen zu ihr gekommen, aber die gibt denen dann Kohle, damit die ihre Häuser verlassen und so weiter. Und dann legt sie Steine, damit diese Stadt nicht entdeckt wird. Dann stellt sie fest, sie hat die Steine falsch gelegt, geht es erstmal schief. Also es ist so alles. Und es ist fulminant auf die allerbeste Weise, finde ich. Und ich bin echt gespannt, der hat irgendwie hinten auch noch geschrieben, er hat das eingereicht als Anfang für so einen Kurzgeschichtenwettbewerb. Und dann hat irgendein Juror geschrieben, Alter, du hast da keine Kurzgeschichte geschrieben, das ist der Anfang von einem riesen Ding, so nach dem Motto. Und das ist es, glaube ich. Und Philip B. Williams ist diesem Ruf gefolgt und hat jetzt, glaube ich, auch Jahre dran gesessen und gearbeitet. Und das merkt man.
Aber Fischer hat aus Versehen vergessen, die Übersetzerin auf die U1 zu schreiben.
Aber immerhin
auf
immerhin
die U4.
Auf die U4.
Ja,
und das ist schon mehr, als die meisten Verlage machen. Ja, muss man
Kanon
hat
es auch geschafft. BTB.
Schafft es nächstes Mal. Das nächste Mal ist Olivia Leng bei Fischer.
Ernsthaft?
Ja, sie geht mit ihrer Lektorin mit. Aber das habt ihr nicht von mir.
Also, bei Blaues Herz Berlin erfahrt ihr auch immer den neuesten Literaturbetriebs-Gossip. Wir verraten euch in der nächsten Folge, wer hinter dem literarischen Quartett steht. Nein.
Quarktett. Ich will die ignorieren. Ich finde, die sind zu cool. Die sind zu schnell zu cool geworden.
Zu cool fürs Cool.
Und ich denke, mit diesen Memes könnt ihr, das reicht
nicht. Ach komm, ich finde, die machen das schon ganz gut.
Ja, aber ich bin bockig. Ja, vielleicht, weil sie uns noch nicht gememt haben.
Mich haben sie gegeben.
Dich? Zeig mir das mal später. Wir müssen jetzt zum Abschluss kommen. Wir sind schon spät dran.
Was Überraschendes von mir mal im Fahrradbuch. Rette, rette Fahrradkette von Anna und Ida Lutzenberger. Untertitel: Zwei Künstlerinnen auf großer Radreise durch Europa und Asien. Das ist ein Buch im Reisedepeschen Verlag, jetzt ganz, ganz frisch erschienen, so eine fast schon Foliantformat, so ein großes Coffee-Table-Book über zwei Schwestern, die haben das geschrieben. Die haben in Leipzig, wenn ich mich richtig erinnere, genau, Kunstpädagogik haben sie studiert und die sind irgendwann, haben sie sich auf ihre Fahrräder gesetzt und sind von Süddeutschland aus, eigentlich wollten sie nach China und Russland fahren und dann kam aber Corona dazwischen und dann durften sie nach China und Russland nicht mehr einreisen und dann haben sie kurzerhand ihre Reiseroute ein bisschen geändert und sind so nach Zentralasien gefahren, Kirgisistan, Usbekistan, im Iran lange, auch über den Balkan und sowas. Und darüber schreiben sie, also ihre 15.000 Kilometer Radreise, wie sie das auch als zwei Schwestern gemacht haben. Und das Interessante ist, dass sie halt nicht nur Schwestern sind und Fahrradfahrende, sondern dass sie auch gut malen können und illustrieren. Und deswegen haben die auch, das ist eigentlich das Besondere an diesem Buch, weil so Bücher über Leute, die ganz lange mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren sind, gibt es ganz viele. Aber die haben
auch...
Aber
das ist schön groß und hübsch.
Genau. Und die haben das halt sozusagen so mit ganz vielen eigenen Illustrationen auch versehen.
Und super hübsche Typo und so.
Genau. Also es ist ein sehr, sehr, sehr gut gestaltetes Buch, sehr gut illustriertes Buch. Und vielleicht noch so zwei Sätze. Es gibt viele so eine Radbücher, ich kenne mich da wirklich ein bisschen aus, weil ich schon einige gelesen habe, die erzählen einfach so die Routen nach. Ne? Was ist in der Stadt passiert, was ist in der Stadt passiert, was ist in der Stadt passiert. Das machen die gar nicht, sondern man könnte anhand der Geschichten gar nicht so die Reiseroute verfolgen, aber sie erzählen zum Beispiel in einer Folge, da ist uns ein Hund einfach mal 3 Tage lang neben unseren Rädern hergelaufen. Was für eine Beziehung haben wir zu diesem Tier entwickelt? Warum? Dann mussten wir langsam fahren, dann gibt es irgendwann so diese Szene, da haben sie gemerkt, okay, er ist zu langsam und dann haben sie ihn auf den Gepäckträger halt mitgenommen ein Stück und sowas, weil die konnten sich nicht so richtig trennen. So. Und dann erzählen sie immer so eher in Episoden oder wie Frauen in der Öffentlichkeit, ne? Wie das in der Türkei eigentlich gar nicht stattfindet und in Georgien haben sie es dann einmal mitbekommen.
Und Ida Lutzenberger.
Genau, und eine der schönsten Stellen fand ich, da fahren sie, glaube ich, durch Kasachstan, da fahren sie in eine Straße, die geht 700 Kilometer geradeaus durch die Steppe. Und auch keine Hügel oder sowas, sondern straight. So. Und dann meinten die so, die ersten 150 Kilometer haben sie ziemlich viel Angst gehabt und fanden das ganz monoton. Und dann so nach 500 Kilometern hatten die wie so eine philosophische Erkenntnis. Und da gibt es so Passagen, das schreiben die über die Wahrnehmung des Nichts. Also weil du den Horizont nicht so richtig siehst, weil es so weit weg geht. Das hat mich dann, ich so hoch will es nicht hängen, aber so diese philosophischen Gedanken zum Nichts, die einem da auf so eine völlig reizarme Umgebung eigentlich kommen.
Ich habe auch gerade gedacht, hoffentlich hatten sie Netflix
vorne. Die haben Podcasts und Hörbücher gehört. Mhm. Aber das ist so der Grund, finde ich, warum dieses Buch das auch so lesenswert macht, weil sie so auch über das Reisetagbuchmäßige hinaus Sachen reflektieren, die einen halt auf so einer Reise in den Sinn kommen. Und das sind so die einzelnen Kapitel. Und deswegen Rette Fahrradkette für alle, die Reisen gern und Fahrräder mögen und Illustrationen mögen, im Reisedepeschen Verlag auch ein sehr, sehr gutes Weihnachtsgeschenk, finde ich. Jetzt machen wir heute schon so
ich finde das auch. In den Mund zu nehmen. Und das nächste, was ihr verschenken müsst, auch ist natürlich Buch. Dieses wunderschöne Buch von Nino Haratischvili mit Illustrationen von Julia B. Novikova. Und zwar ist das ein ganz, ganz preisgekröntes Theaterstück von Nino Haratischvili, Löwenherzen. Und Julia B. Novikova, die auch die Cover gemacht hat zu ihren anderen Büchern in der Frankfurter Verlagsanstalt, hat es wunderschön illustriert, ganz großformatig. Und ihr müsst es vor allem wegen der Geschichte lesen. Es ist eine Geschichte, die in Bangladesch beginnt, die über den Senegal und über Mali nach Deutschland, nach Frankreich geht, die in Indien zwischenlandet und in Bangladesch wieder rauskommt. Und die Geschichte, die von Kindern und Familien eigentlich erzählt in einer globalisierten Welt. Es fängt mit Arnaud an, der einen kleinen Spielzeuglöwen fertigen muss, weil er ständig Spielzeuglöwen fertigen muss, weil er nicht in die Schule gehen darf, weil der China-Mann nämlich will, dass er ständig Spielzeuglöwen näht. Und dann ist er so verträumt und träumt von so einem Zirkus und näht dem ein Auge schief an und versteckt dann heimlich, weil er so viel Ärger bekommt von diesem China-Mann, versteckt er eine Botschaft in diesem Löwen. Und diese Botschaft geht um die Welt. Und es ist eine Geschichte, die ganz, ganz ernst erzählt, auch von Vätern, die als Menschenschlepper arbeiten, als Fluchthelfer arbeiten, von Scheidung und von Trennung in Familien und von ganz vielen anderen schwierigen und komplexen Dingen und trotzdem ganz tröstlich ist und mutmachend und wärmend. Und am Ende geht es für jedes dieser Kinder gut aus, ohne zu viel Sozialromantik zu haben. Ich würde sagen, für Kinder ab 8, 9, für Erwachsene in jedem Alter, ich habe es gelesen, ich habe fürchterlich geweint, es ist wirklich aufgebaut wie ein Theaterstück, also mit kleinen Regieanweisungen, mit so ein bisschen Zwischenspiel und so, aber es lässt sich auch ganz, ganz großartig vorlesen und deswegen braucht ihr es sowieso alle. Nino Haratischvili, Löwenherzen mit Illustrationen von Julia B. Novikova in der Frankfurter Verlagsanstalt. Das erste Kinderbuch in der Frankfurter Verlagsanstalt.
Wirklich, glaube das allererste in der
Ich glaube schon. Ich habe noch nie eins von denen gesehen. Nee, ich auch nicht. Und falls ich noch mal ganz kurz eine Illustration zeigen darf, ist das auch wirklich so richtig, richtig, richtig toll geworden. Ich habe es auf der Messe entdeckt und bin seither wirklich so schockverliebt. Und super politisch und trotzdem ganz, 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 ganz großartig für alle möglichen. Noch mal den Elefanten zeigen. Vielen Dank fürs Zugucken.
Gerade kam noch mal in den Kommentaren kurz, dass wir heute auch über Bücher gesprochen haben, die sehr, sehr teuer sind. Das ist natürlich ein Argument und wir haben das große, große, große Glück, dass wir nicht alle Bücher, die wir, über die wir reden.
Das ist Arbeit, das ist
genau.
Richtig so. Das
ja, nein, aber ich meine, ich glaube, also ich könnte mir das vielleicht auch nicht alles leisten, wenn ich mir die kaufen müsste. So, das ist für mich, ich empfinde das schon auch als Glück. So, aber darum geht es gerade nicht. Es gibt auch in eurer näheren Umgebung Bibliotheken, wo ihr Bücher ausleihen könnt. Ja. Und falls diese Bibliotheken dieses Buch nicht da haben, könnt ihr auch eine Anschaffungsempfehlung machen. So. Das heißt, ihr unterstützt dann damit trotzdem die AutorInnen, die Verlage, weil wenn die Bibliothek das anschafft, dann kriegen die AutorInnen und die Verlage jedes Mal, wenn das Buch ausgeliehen wird, eine Ausschüttung. So. Das wird zwar nur einmal angeschafft, aber über VG Wort gibt es jedes Mal wieder eine Ausschüttung. Das heißt, ihr könnt euch das relativ kostengünstig ausleihen und die Verlage und die AutorInnen profitieren trotzdem davon. Genau, wir sprechen, glaube ich, deswegen auch, also meistens sind es Hardcover, über die wir reden, weil wir oft über halt Neuerscheinungen reden, die es noch nicht im Taschenbuch gibt, aber wir hoffen, dass durch unser Reden über diese Hardcover alle diese Bücher auch irgendwann im Taschenbuch erscheinen.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort, das finde ich wirklich richtig, ja.
Am 10. Dezember gibt es die nächste Folge, die letzte Folge in diesem Jahr, da machen wir ganz, ganz viele Weihnachtsempfehlungen und ihr könnt uns auch fragen, hier falls ihr noch ein Problem oder sagt so, okay, zu der.
Fragt uns auf keinen Fall, wenn ihr ein Problem habt. Wir können nur bei Literatur helfen.
Wir können,
alles andere.
Aber bei Literatur können wir versuchen schon.
Da können wir helfen.
Ja, genau. Wir danken euch sehr fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Empfehlt uns weiter, gebt uns 5 Sterne überall, wo ihr könnt. Auch auf YouTube jetzt neuerdings.
Ich habe schon vorhin gelesen, wir haben irgendwie 55 Follower.
Wow, dann hat es schon was gebracht. Wir danken euch und wünschen euch ein schönes Lesen. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Das war Lauschwitz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.